Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Hallo, lieber Kollege Augstein. Zu unserem kleinen Podcast am 9. bzw. 10. Januar. Da ist der Januar, man kann sagen, ja schon fast rum. Und damit auch der Dry January. Also für all die Leute, die das nicht kennen, das ist die Selbstverpflichtung, keinen Alkohol im ganzen Monat Januar zu trinken. Eigentlich vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, vorausgesetzt, man kann es einhalten. Und das haben wir irgendwie nicht geschafft. Meine Frau hatte die Woche Geburtstag. Und da ist dann Dry January irgendwie zu Ende. Relativ mittig im Januar, möchte ich sagen.
Also, hallo Blome, was für ein katastrophaler Einstieg in unseren Podcast. Allein, dass Sie es nennen müssen, Dry January, zeigt schon, dass es irgendwie aus einer geisteskranken Instagram-Social-Media-Welt kommt oder aus einer komischen Idee.
Früher, Augstein, nannte man es Fasten.
Nee, so. Ja.
Und eben Alkohol, Fasten. Wenn Ihnen das lieber ist, gerne.
Ja, meinetwegen.
Aber für Fußgänger aus dem Mittelalter.
Weil schon bei trockener Januar würden schon die Deutschen schon nicht mehr mitmachen. Aber wenn Sie hören, das ist Dry January, dann denken Sie, es ist irgendwie eine total hippe, tolle Sache, irgendwie so aus L.A., was gerade abbrennt. Und dann muss jeder dabei sein. Ich finde es schrecklich, die Leute sollen einfach gefährlichst nicht so viel saufen, Punkt. Das kann man das ganze Jahr über machen. Man muss doch nicht irgendwie daraus so eine Kampagne machen. In allen Zeitungen, auf allen Internetseiten läuft es so. Und dann gibt es irgendwelche WissenschaftsjournalistInnen, die dazu Bücher schreiben. Und dann sagen, nein, ich finde es völlig in Ordnung. Ich will niemandem irgendwie hier auch reinreden. Weil heute praktisch funktioniert ja Nudging so, dass man versucht, die Leute zu so Verhalten zu manipulieren. Gar nicht, indem man sagt, lass es, sondern hey, du bist total frei und so. Ich will dir einfach nur sagen, du kriegst halt Krebs und es ist ein Zellgift und deine Gehirnzellen sterben und so. Aber es ist völlig in Ordnung und natürlich sollten wir es auch auf die Flaschen draufschreiben und das nervt mich alles so. Man möchte mich bitte mit diesen Sachen in Ruhe lassen. Nicht nur zu Jahresbeginn,
kann
oder
es
danach
sein,
auch.
Kann es sein, dass ich einen wunden Punkt berührt habe bei Ihnen? Kann es auch sein, dass auch Ihre Frau gesagt hat, Jakob, lass uns doch mal ein bisschen weniger trinken, am besten gar nichts für einen Monat. Schaffen wir das? Und Sie haben gesagt, weiß ich nicht, aber ich will es auch gar nicht probieren. Ist es das, was Sie sagen wollen?
Nein, es ist tatsächlich so, dass ich kein Alkoholproblem habe. Es ist einfach
das, da beginnt das Problem doch
nein,
schon.
Nein, 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 es ist nicht jeder ein Alkoholiker. Ich bin zum Beispiel kein Alkohol. Ich habe kein Alkohol. Ich habe einfach damit kein Problem. Ich trinke gerne hin und wieder ein Glas Wein und dann lasse ich es auch mal wieder sein. Ich brauche keinen trockenen Januar.
Dass Sie das so betonen müssen, zeigt, dass Sie ein Problem haben. Es ist doch ganz klar, es liegt doch offen auf dem Tisch des Wirtshauses, möchte ich sagen.
Können wir über lustige, über interessante, über wichtige Themen reden, über ernsthafte Themen, können wir über Elon Musk reden, über die kann man immer reden. Lassen Sie uns über Elon Musk reden.
Nein, dann lieber, weil das ist der schönere Übergang, dann lieber über den vor Ego vielleicht auch trunkenen, Achtung, Robert Habeck. Der vergangene Woche, und da musste ich echt lachen, und zwar so im positiven Sinne, weil ich war so überraschendes Lachen, sein Konterfei auf den Münchner, auf das Münchner Siegesmonument hat projizieren lassen mit so einer, wenn man so will, Dia-Show, also da war er überlebensgroß, sein Gesicht auf diesem historischen Gebäude. Und drüber stand Bündniskanzler. Also es war Wahlwerbung, halt wie ein Plakat, nur dass man es hinterher nicht verschrotten oder verbrennen muss, sondern es war halt so eine Projektion. Und dann hat sich die CSU aufgeregt. Das fand ich so großartig.
Guck mal, das finde ich, Sie sind aber auch echt rührend. Also Sie kriechen wirklich unter jedem Stöckchen durch, was Ihnen irgendwie so ein grüner Wahlwerber hinhält. Sie halten das denn für eine Guerilla-Aktion, ja? Heutzutage wird jeder neue Chai Latte im Markt platziert, indem man irgendwo irgendwelche Projektionen an irgendwelche öffentlichen Gebäuden macht. Das hier ist die Privatisierung des öffentlichen Raums für die persönlichen Zwecke von Robert Habeck. Es gehört sich einfach nicht, ja? Und die Aufregung der CSU ist ein gesunder, demokratischer, politischer Reflex.
Ich bin auf der Seite von Herrn Huber,
seines Zeichens Generalsekretär, der gesagt hat, völliger Größenwahn bei Robert Habeck, illegal ein Kulturdenkmal für selbstverliebte politische Botschaften zu nutzen.
Da hat er leider recht. Jetzt werden mir echt total die Augen feucht. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Also die Privatisierung des öffentlichen Raums, so ein Schwachsinn. Er macht es ja nicht als Privatmann, sondern als Politiker, mithin als Kanzlerkandidat. Es ist also die Politisierung des öffentlichen Raumes. Kann man auch doof finden, aber man sollte es wenigstens richtig bezeichnen. Größenwahn Robert Habeck. Ja, vielleicht, wer mit 12% glaubt, er könnte Kanzlerkandidat sein, beziehungsweise Kanzler werden, der hat offenkundig ein sehr großes Ego und nur noch einen mittelbaren Bezug zur politischen Realität. Geschenkt. Aber dass die CSU jetzt sagt, das ist aber egoistisch, das ist aber aufgeblasen, derweil ihr Vorsteher, Markus Söder, der bestimmt auf eine Art ein guter Politiker ist, aber eines sicherlich auch, ein einfach in die Stratosphäre aufgeblasenes Ego. Mit seinen Pullis, mit seinem Osterei, mit seinem alles, wo sein Konterfei drauf ist. Als nächstes druckt das oder das brennt das auf die Bratwürste beim Oktoberfest.
Also es ist halt wenigstens
dass die ironisch. Sich
Nein, der Unterschied, Entschuldigung, ich muss jetzt, es ist mir wirklich fast peinlich. Ja? Ich möchte mich bei allen Hörerinnen und Hörern auch ein Stück weit jetzt hier entschuldigen, aber es ist mir peinlich. Aber Markus Söder macht das natürlich als Selbstironisierung, wenn er irgendwie so als Drag Queen zum Karneval geht und so und seinen Kopf auf ein Osterei macht, ist das gleichzeitig natürlich schillert das sozusagen zwischen Größenwahn und Selbstironisierung und das finde ich ganz okay. Robert Habeck ist alles Mögliche, aber er ist nicht selbstironisch. Der nimmt sich, und das ist eigentlich, ich danke Ihnen sozusagen für diese Vorlage, denn da können Sie genau den Unterschied sehen zwischen Robert Habeck und Markus Söder. Robert Habeck nimmt sich selber so wahnsinnig ernst, dass man beim Zugucken fast es nicht für möglich hält. Denn wenn er praktisch von Twitter austritt, gibt er riesige Interviews, warum er sich jetzt zurückzieht. Wenn er bei Twitter eintritt, gibt er so, ja, jetzt bin ich wieder da, ich kann nicht anders. Wenn er irgendwo hingeht und mit Leuten sie in der Küche belästigt, dann kommt er rein und sagt, ich bin der Robert, ist das okay für dich und so. Der Typ ist so selbst unironisch und findet sich so wichtig. Es reicht gar nicht, dass er sich auf das Siegestor projiziert in München. Er müsste, wissen Sie was, er müsste sein Gesicht in die Wolken projizieren, so wie Batman, praktisch so das Bat-Symbol, so müsste es das Robert-Symbol in den Wolken über dem Berliner Himmel sein. Das mehr geht nicht.
Wir waren ja ausgegangen vom Begriff Spaßgerier. Und ob die Grünen mal, die ich ja in vielen, vielen, vielen Punkten scharf kritisiere, da aber mal einen Punkt gelandet haben und ich möchte zu dem Schluss kommen, zum Zwischenfazit unseres kleinen Podcasts, dem ersten jetzt, es ist geglückt. Die andere Seite regt sich viehisch auf und das war, glaube ich, der Sinn der Übung. Ich meine, wenn er es auf städtische Klohäuschen gemacht hätte, hätte sich keiner aufgeregt. Es musste schon dieses provokante, provozierende Gebäude sein.
Aber als die Identitären, das sind diese Rechtsextremen aus Österreich, haben hier am Brandenburger Tor so ein Pamphlet irgendwie so da entfaltet und sind da hochgegangen, guerillamäßig, haben da so ein Plakat runtergehängt. Das fanden die Leute gar nicht so lustig. Ja. Und Sie und ich auch nicht.
Da
aber bei
Sie,
Robert ist es was anderes.
Da möchte ich Sie von der letzten Woche zitieren. Es ist halt ein Unterschied, ob Sie etwas für die Identitären in deren Sinne machen oder für die Grünen. Es ist halt ein kleiner, aber immer noch existenter Unterschied.
Ja, okay. Aber er ist trotzdem, für mich ist er jetzt nur noch der Elon Musk der deutschen Politik.
Ja, zudem hat der Robert, und da gebe ich zu, ganz bisschen größenwahnsinnig, dann schon, ja, schon gesagt, was er sagen wollte. Hände weg von unserer Demokratie, Mr. Musk. Stand, glaube ich, auf dem Titel des Spiegel drauf, aus einem Interview. Und da dachte ich mir, oh Mensch, ist jetzt alles ein Angriff auf die deutsche Demokratie? Dann haben wir es irgendwie sehr, sehr hoch aufgehängt. Ich glaube, man kann sich über Elon Musk aufregen, aber eigentlich müsste man sich ja doch ein bisschen mehr über Donald Trump aufregen, oder?
Naja, Moment, ganz kurz. Also, ich meine, Sie haben recht, wir kommen gleich zu Trump und das ist ja auch sowieso lustig, dass wir uns mehr die ganze Zeit mit Musk beschäftigen als mit Trump. Und man ja auch das Gefühl hat, im Verhältnis zu Elon Musk ist Donald Trump eigentlich ein vernünftiger, nachdenklicher, sympathischer,
intellektueller
Typ, dem man eigentlich das Schicksal der Welt auch durchaus anvertrauen kann. So schnell ändern sich diese ganzen Sachen. Aber wir hatten Elon Musk in Bezug auf Deutschland am Wickel auch schon in der letzten Woche. Aber viel interessanter ist ja ehrlich gesagt, was er da mit England macht und mit der armen Labour-Regierung von Keir Starmer, wo er tatsächlich auf X eine Art Umfrage gemacht hat bei seinen 700 Millionen Followern oder wie viel er hat.
200 Millionen.
Sollen die Amerikaner die Engländer von ihrer, ich weiß nicht was, verbrecherischen oder so Regierung befreien? Und er hat, da mischt er sich ja nicht nur in einen Wahlkampf ein, sondern er arbeitet aktiv an der Destabilisierung der Regierung, zu denen die Amerikaner eigentlich immer die engste Beziehung hatten. Also das sprengt wirklich jeden Rahmen und das ist genauso irre wie das, was Donald Trump macht mit Grönland, wo er sagt, irgendwie klar, das holen wir uns notfalls, wenn die es nicht verkaufen wollen, dann holen wir es halt mit Waffengewalt zurück oder irgendwie so. Worauf ich hinaus will, ist, die Grenzen sind weg. Es gibt sozusagen, der Irrsinn flottiert frei. Und halbwegs normale Politiker in Europa, die ja abhängen von diesen Irren in Amerika, wissen gar nicht mehr, wie sie sich verhalten sollen. Die merken sie, dass
also
so
es hat jetzt
ganz schmale Lippen bekommen und keiner weiß mehr genau, wie er eigentlich reden soll?
Also die EU hat jetzt offiziell erklärt, dass sie zu Grönland steht. Ich meine, so weit sind wir schon.
Werden dann hier eigentlich vor der bayerischen Botschaft, hängen die dann auch gleich so eine grönländische Flagge neben die israelische und die ukrainische?
Weißes Kreuz auf weißem Iglu?
Weißer Eisbär im Schnee? Ich meine jetzt mal, ich will jetzt nicht zu zynisch sein und so, aber das ist schon...
Nein, das sprengt, Sie haben es ja gesagt, das sprengt jeden Rahmen, wenngleich ich so aus dem Bauch heraus einen Unterschied machen würde. Donald Trump nehme ich nicht mehr ernst. Weil das am Ende dann eben doch nicht das wird, was er sagt, und in aller Regel zumindest nicht, und schon gar nicht so etwas. So war es zumindest in der ersten Amtszeit. Bei Elon Musk weiß man es einfach nicht. Das macht einem die Sorge. Man weiß nicht, ob der Typ nicht wirklich so durchgedreht ist, dass er glaubt, er könne das machen. Dass er glaubt, er könne die Welt, mindestens mal ein paar Länder, so top-down, disruptiv Firmen wie führen, wie seine eigene Firma oder seine eigenen Firmen, die ja, die meisten zumindest, durchaus erfolgreich zu nennen sind. Also vielleicht will der das wirklich umsetzen und hält das, was er da auf Twitter für die Briten gemacht hat, diese Abstimmung, für Demokratie. Also für die Demokratie, die er für richtig hält.
Das Problem ist doch folgendes. Das Problem ist, es kommt ja gar nicht darauf an, es kommt dann schon drauf an, aber erstmal ist es fast egal, ob Donald Trump Grönland jetzt militärisch besetzen lässt oder nicht. Das Interessante ist ja allein, dass er darüber redet, hat ja Konsequenzen. Die Dänen müssen sich irgendwie dazu verhalten. Die Grönländer übrigens, die gibt's ja auch noch, da wohnen nämlich echte Leute, sind nicht so viele, aber immerhin, müssen sich dazu verhalten, werden dann vielleicht unabhängig von den Dänen, machen vielleicht den Amerikanern noch weitgehendere Angebote zur amerikanischen Kontrolle über das Territorium, als sowieso schon längst der Sachverhalt ist. Und wenn sich Regierungen angucken, was Elon Musk mit den Engländern macht, werden sie sich vielleicht zweimal oder dreimal überlegen, wie sie jetzt dieser neuen amerikanischen Regierung gegenübertreten. Und vor allen Dingen bringt das den Spaltpilz ja auch in Europa. Dann kommt Frau Meloni, lässt sich einladen in Mar-el-Lago und macht irgendwelche Deals mit den Amerikanern und so und bleibt dann da unter dem Radar und will sich auch gar nicht so es verderben mit ihren neuen Freunden. Also das heißt, dieses ganze Gewebe räppelt so auf, an das wir uns so gewöhnt hatten, an Politik.
Lieber Kollege Augstein, das genau ist die Extrapolation ins Ernste, ins Ernsthafte, die, wie ich finde, nach nirgendwo führt. Denn zum einen stimmt es ja nicht, dass jetzt erstmals die Amerikaner daran gehen, mittels irgendwelcher Mittel die Europäer zu spalten. Das haben sie immer schon seit dem Krieg getan, beziehungsweise mit politischen Mitteln versucht, ihre Politik durchzusetzen. Und das ist ihnen mal geglückt und mal nicht so geglückt. Und wenn Sie sich nur daran erinnern, wie die eine Administration Bush Junior, Europa aufgeteilt hat in das alte, sterbende, langweilige, doofe, liberale Europa und das neue Europa, zu dem dann Polen, Ungarn und so weiter zählten, als es darum ging, wer macht denn jetzt mit beim Irakkrieg? Das war eine saubere Spaltung Europas mit den Briten auf der amerikanischen Seite. Er hatte Brite, der damalige Premier, dann sehr, sehr teuer bezahlt, Tony Blair. Also das ist jetzt nicht wirklich neu, finde ich. Insofern habe ich davon nicht so eine rasend große Angst. Was wirklich die Maßstäbe kaputt macht, ist die Vorstellung, da redet der amerikanische Präsident beziehungsweise einer seiner mächtigsten Einflüsterer genauso wie Wladimir Putin.
Ah, schau. Tja. Imperialismus, sehen Sie? Ich meine, das ist interessant. Wir wollen klar machen, bisher hat Donald Trump und auch Elon Musk noch kein Land überfallen und noch keine Leute umgebracht, anders als Putin. Also wir wollen den großen Unterschied gleich mal vorne wegsetzen. Aber trotzdem bleibt natürlich daran, dass man, ich finde es spannend. Dieses ganze Geschehen bestärkt mich in meiner Vermutung, dass die Erklärung, die man uns immer geliefert hat für diesen Ukraine-Krieg, falsch ist. Die Erklärung ist ja, Putin ist wahnsinnig geworden und will das russische Großreich wieder aufstellen. Das ist ja mit dieser Begründung sozusagen wird ja bei uns Politik gemacht. Ich halte das für Unsinn. Ich glaube, Putin ist ein klassischer Imperialist.
Das ist doch dasselbe.
Nein, das ist nicht dasselbe. Er will sozusagen sein Reich sichern gegen vermutete Gefahren von außen und will seine Position maximal verbessern. So wie die Chinesen das im südchinesischen Meer machen, so wie Donald Trump das in Grönland machen will, wenn das Klima da sich weiter verändert, laufen da die ganzen Schifffahrtsrouten lang, außerdem gibt es da viele Bodenschätze zu holen und so. Das heißt, die großen Imperien verfolgen ihre Interessen im Zweifelsfall auch sehr, sehr robust. Wie gesagt, China, Russland, Amerika.
Ja, aber Augstein, nur weil jetzt Donald Trump in bestimmten Momenten geistiger Umnachtung so redet, so klingt wie Wladimir Putin, rechtfertigt das ja nichts, was Wladimir Putin tut und verändert auch nicht die Erklärung, weshalb er irgendetwas tut. Ja, offenkundig ist das ein Imperialist beziehungsweise einer, der sich notorisch angegriffen fühlt und nun denkt, er müsste halb Europa aufrollen, um ich weiß nicht was zu machen, vor allen Dingen seine eigene Macht zu zementieren, denn die hängt inzwischen 1:1 an der Frage, wie er in der Ukraine abschneidet. Wenn Donald Trump jetzt glaubt, er könne dabei Anleihen machen, dann hat sich die Welt verschlechtert und nicht irgendetwas relativiert, sondern sie hat sich einfach dann noch einmal verschlechtert. Stellen Sie sich vor, Donald Trump versucht mit militärischer Gewalt Grönland einzunehmen. Was machen wir dann? Dann kämpft die NATO gegen die NATO? Dann tritt Dänemark gegen die USA an? Ich meine, wohin soll der ganze Wahnsinn denn führen? Aber wie gesagt, ich kann das gar nicht ernst nehmen. Ich halte das bei Donald Trump nur für Gewäsch. Und ein bisschen pokern, um vielleicht ja einen bisschen besseren Deal bei der Verteilung von irgendwelchen Schürfrechten oder sonst was zu bekommen. Aber in Wahrheit ist das ja nichts, was sie ernst zu nehmen müssen. Auch die 5%-Forderung ist, oder ich trete aus der NATO aus, das halte ich nicht für ernst zu nehmen. Man sollte das nicht so laut sagen, beziehungsweise Staats- und Regierungschefs aus Europa sollten das nicht so laut sagen, weil dann reizt es Donald Trump vielleicht erst recht, wie so ein kleines Kind, dann mache ich es erst recht. Aber in Wahrheit dreht die Erde sich einfach weiter.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct, entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retail-Börse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7:30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Ich habe eben gesagt, die europäischen Regierungschefs und Leute wissen gar nicht, wie sie sich dazu verhalten sollen. Mit einer Ausnahme übrigens, nämlich unser noch Bundeskanzler Olli Scholz, der einfach ganz klar gesagt hat, imperialistische Anwandlungen gehören nicht in unsere Zeit und Grenzen werden hier nicht verändert mit Gewalt. Das gilt ganz egal, von wo die Leute kommen, aus dem Osten oder aus dem Westen. Da hat er im Prinzip schon in seiner Antwort tatsächlich Trump und Putin auf eine Stufe gestellt und hat eine ganz klare Ansage gemacht, eine ganz klare Kante gemacht.
Augstein, lesen Sie keine anderen Zeitungen mehr? Das hat der französische Präsident, Staatspräsident Macron schon viel schärfer gemacht. Keith Starmer, der britische Premier, hat schon viel härter hingelangt in diesen Punkten. Das ist viel bessere Europäer als Olaf Scholz das ist. Und vor allen Dingen ist das ja alles vorhergesagt worden. Also was machen die Europäer, wenn Donald Trump wieder Präsident wird? Die Frage stellt sich ja nicht seit 14 Tagen, sondern die hat der französische Staatspräsident zum Beispiel schon vor 2-3 Jahren gestellt. Was machen wir dann eigentlich? Sind wir darauf vorbereitet? Und was bedeutet das für unsere Rüstung, meinetwegen auch für unsere Bewaffnung? Was bedeutet es sogar für den atomaren Abwehrschirm, den ja die Amerikaner zu überwiegenden Teilen stellen? Muss Frankreich da Deutschland mit drunter nehmen, wenn die Amerikaner unter einem Präsidenten Trump stiften geht? Hat der Präsident, also der französische Präsident, schon vor mehr als 2 Jahren gefragt und keine Antwort von Olli, dem Schweiger, aus dem Kanzleramt bekommen. Und das finde ich das wirklich Eines der größten Versäumnisse, die sich Olaf Scholz mit in sein politisches Grab nehmen, beigeben lassen muss, dass er absolut verabsäumt hat, eine europäische Komponente aufzubauen im Vorgriff, im klaren Ausblick auf die zweite Präsidentschaft Trump. Wir fangen wieder von Null an und das hängt mit dem Zauderer im Kanzleramt zusammen.
Ja gut, Sie tun jetzt so, als wäre das alles nichts und so. Aber von Friedrich Merz hört man das natürlich nicht, denn die CDU ist natürlich da echt in einer, ich möchte sagen, babylonischen Gefangenschaft in ihrer Amerika-Freundlichkeit gekettet. Also die würden heute immer noch gerne in den Irakkrieg ziehen. Wenn Friedrich Merz könnte, würde er die Bundeswehr nachträglich noch in diesen verbrecherischen, völkerrechtswidrigen Krieg von damals hineinziehen, von dem uns ein SPD-Kanzler gerettet hat. Möchte ich nur mal ganz kurz sagen, ja, also das ist ja kein sowieso Anti-Amerikanismus. Ich lache mich tot, ja. Ich meine, wer ist heute kein Anti-Amerikaner, wenn man sich Trump und Musk anguckt? Hä?
Ja, da ich ja immer ein entschiedener Kritiker war und versucht habe, den Anti-Amerikanismus, den Ausgesprochenen und Unausgesprochenen in diesem Lande zu geißeln, gebe ich zu, ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden, weil die halt wirklich ganz schräge Gesellen da oben drauf gesetzt haben, keine Frage. Aber ich glaube auch, Olaf Scholz greift hier nach jedem Strohhalm in seiner schon fast verlorenen Wahlkampagne. Und der Widerstand, vermeintlich oder tatsächlich, gegen irgendwelche übergriffigen US-Ambitionen, der könnte durchaus schon nochmal ziehen. Besser als diese Friedenskanzlernummer, die er halt nie durchziehen konnte, weil er halt der zweitgrößte Waffenlieferant ist. Das war immer totgeboren als Wahlkampfargumentation. Ich bin der Friedenskanzler, aber ich liefere ganz viele Waffen. Also entweder oder. Entweder man lässt sich auf dieses Kriegsdenken ein und liefert Waffen, damit die eine Seite gewinnt oder beziehungsweise nicht unterliegt, oder man lässt es halt bleiben. Aber die Nummer, ich schütze euch vor dem durchgeknallten Donald Trump und ich trete denen wacker entgegen als Bundeskanzler Olaf Scholz, das könnte funktionieren.
Okay, jetzt lassen wir das mal. Neues Thema, Blume. Österreich, ja, unser geliebtes Nachbarland Österreich hat demnächst vermutlich einen Volkskanzler.
Aus Braunau am Inn wieder?
Nein, Volkskanzler Herbert Kickl. Und
FPÖ.
Von der FPÖ, das ist praktisch die österreichische AfD.
Nee, das ist mehr als die österreichische AfD. Das ist deutlich, also bei aller Liebe, das ist deutlich Braunauer als die AfD.
Wieso, das ist Höcke. Aber Höcke ist doch, ich meine, schlimmer als Höcke geht es doch nimmer, oder doch?
Ja, es ist Höcke. Aber Höcke ist halt nicht die ganze AfD, muss man fairerweise okay, also sagen. Aber Kickl ist inzwischen die ganze FPÖ. Gut.
Ich habe mir Videos angeguckt von ihm. Und ich habe mir übrigens das Parteiprogramm der FPÖ durchgelesen. Es hilft nämlich manchmal. Und wissen Sie was? Ich glaube, Österreich zeigt uns das, wo wir hinkommen werden. Denn Sie haben eben gesagt, die FPÖ ist nicht die AfD. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, mit einem schönen alten Spruch, Nazi-Schmazi, der Unterschied ist so klein, spielt gar keine Rolle. Wir sehen dort die Normalisierung von Radikalen, wir sehen dort, wie das Extremistische in die Mitte rückt und es am Schluss irgendwie, selbst die Leute, die sogenannten demokratischen Parteien es nicht mehr hinbekommen, denn das ist ja dort passiert, sich zusammenzuraufen, und was dann übrig bleibt, ist, der ganze Laden fällt einfach in die Hand von Herrn Kickl.
Ermattet.
Genau, ermattet. Ermattet an sich selbst.
Entkräftet, entsaftet, ermattet.
So wie die Ampel erlegen. Jetzt hier.
Und genau das ist der, Entschuldigung, feuchte Traum der AfD. Über Beteiligungen in den Ländern, so wie die FPÖ das in Österreich hingekriegt hat, so hof- und salonfähig zu werden, dass sie am Ende selbst stärkste Kraft im Bundestag werden kann, und dann kann auch keiner mehr gegen sie und will auch keiner mehr vor allen Dingen gegen sie eine Regierung bilden, was ja in Österreich durchaus möglich gewesen wäre, und wird auf ewig auf dem politischen Grabstein der handelnden Personen bei SPÖ, Sozialdemokraten, Bürgerlichen, ÖVP, Liberalen und Grünen und was da alles noch so rumfleucht, stehen. Nee, ihr habt es nicht gebracht, ihr habt es nicht geschafft, einen FPÖ-Kanzler Kickl zu verhindern, obwohl ihr noch einmal die Gelegenheit gehabt hättet. Zur ewigen Schande,
ja, aber
wird das auf ihren Stirnen stehen müssen. Nee, das meine ich jetzt so pathetisch und so ernst, wie es ist, denn das ist der Dammbruch.
Ja, aber das ist doch der Punkt, das ist ja kein Zufall. Es ist ja kein Zufall, dass es den Österreichern nicht gelungen ist. Es ist doch kein Zufall, dass die Ampel sich hier kaputt gemacht hat. Der Prozess ist doch der gleiche. Der Prozess kann eben auch so gar nicht funktionieren, wenn sie Wenn die Rechten, wenn die Extreme immer stärker werden, dann werden Parteien in der Mitte zusammengezwungen und in eine imaginäre Mitte gedrängt, die in Wahrheit gar nicht zusammengehören, die sich gar nichts zu sagen haben, so wie hier FDP und Grüne plötzlich sich mit der SPD in einer Regierung gefunden haben. Das heißt, die Wahlverhältnisse sind halt so, dass sie sozusagen die Demokratie von innen heraus zermürben und deshalb die Extreme immer stärker werden. So ist es in Österreich bereits passiert, die sind uns da voraus und ich würde prognostizieren, das passiert noch nicht jetzt, nicht nächstes Jahr, aber übernächstes Mal wird es so sein, dass die AfD in die Bundesregierung kommt und deshalb nochmal ganz kurz zurück, letzte Woche, Elon Musk, Springer Verlag, ja, Welt am Sonntag Artikel. Der Springer Verlag hilft dabei, diesen Weg zu ebnen, die AfD sozusagen zu einer Bundesregierungspartei mit aufzubauen.
Das finde ich eine ziemlich üble Unterstellung und die weiß ich, obwohl ich gar nicht mehr bei Springer bin, echt weit zurück. Sie wissen nicht, wie sich die AfD in 15 Jahren oder in 10 Jahren entwickelt haben wird, ob sie ihren ganzen Höcke-Nazi-Flügel abgesprengt hat und eine halbreaktionär, spießig bürgerliche Partei geworden ist, mit der dann man vielleicht sogar koalieren kann. Das weiß doch niemand. Der entscheidende Punkt jetzt ist doch die Frage, haben sich die österreichischen Nicht-FPÖ-Parteien, also alle anderen, genug Mühe gegeben, das zu verhindern? Oder hatten sie die Normalisierung über die Bundesländer, also die dortigen Bundesländer, schon so weit zugelassen, dass sie weder die Kraft noch die Argumentation noch hatten zu sagen, das geht aber hier also auf Bundesebene, können wir auf keinen Fall eine FPÖ-geführte oder auch FPÖ-Beteiligung in der Regierung zulassen. Und ich glaube, es beginnt eben tatsächlich die Brandmauer im Kleinen. Sie beginnt in Deutschland und da geht es noch, wir sind noch nicht so weit, da könnte man es durchhalten. Sie von der Macht oder der Machtbeteiligung so fernzuhalten, dass die Normalisierung nicht eintreten kann.
Ja gut, das ist halt undemokratisch, wenn sie halt so Wahlanteile haben.
Es regiert AfD der, hier, der eine Mehrheit hat. Und die AfD hat keine Regierungsmehrheit, außer in diesem einen Landkreis da irgendwo in Ostdeutschland. Und darum ist, wie ich übrigens, kleiner Rückgriff auf ganz am Anfang, wenn Robert Habeck sich Kanzlerkandidat nennt, dann kann man darüber lachen, weil er bei 12% aktuell in den Umfragen, naja. Wenn er aber in seinen Umfragen noch steigt, dann kann er das vielleicht sogar trotzdem hinkriegen, weil er bündnisfähig ist. Die AfD mit der Kanzlerkandidatin Alice Weidel ist nicht bündnisfähig.
Noch
niemand
nicht.
Koaliert
noch nicht.
Mit ihr.
Noch nicht. Warten Sie.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct. Entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse. Voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Ich, wie gesagt, ich habe mir das Programm der FPÖ angeguckt und Auftritte von Kickl. Es ist spannend. Vielleicht ist es, weil es Ausland ist, kommt es einem irgendwie anders vor. Aber ich finde es spannend, weil es ist eine im Prinzip, schwieriges Wort, benutzt man heute nicht mehr, es ist eine kleinbürgerliche Partei, die eine kleinbürgerliche Moral vertritt. Und zwar die ganz ausdrücklich, eines seiner wichtigsten Themen, wenn nicht überhaupt das Allerwichtigste in diesem Wahlkampf von Herrn Kickl war, der Kulturkampf. Das ging da nicht um Wirtschaft, Verteidigung, Arbeitsplätze, irgendwas, sondern er hat einen Kulturkampf-Wahlkampf geführt. Das war das Allerwichtigste und da hat er den meisten Applaus bekommen, wenn er Kulturkampf-Themen besprochen hat. Und das ist schon echt interessant. Das hätte ich so nicht gedacht. Es geht immerzu geht es um die Frage, ja, man nennt uns rechtsextrem, also man nennt uns rechts, also Kurzhaarfrisur beim Burschen ist rechts, Zöpfe beim Mädel ist rechts, unser Brauchtum rechts, Menschen, die Fleisch essen oder im Garten einen Grill haben, rechts, gut erzogene Kinder sind rechts, Kinder, die einen Vater, eine Mutter haben, sind rechts, ja, und dann seine Pointe, wenn ich von solchen Leuten als rechtsextrem beschimpft werde, dann trage ich diese Beschimpfung wie einen Orden und da jubelt der Saal. Das ist reiner Kulturkampf.
Ja. Und der Fehler der anderen Parteien war, darauf einzugehen. Auf diese Art Kulturkampf einzugehen, mitzumachen, ihn zu variieren, ihm zu widersprechen, soll der doch seinen Käse erzählen, den in der Tat ganz viele unterschreiben können. Und gut erzogene Kinder sind nicht rechts, sondern gut erzogene Kinder. Und manche andere Punkte könnten wir jetzt hier im Einzelnen durchdeklinieren, da würde ich auch meinen Haken drunter machen. Deshalb würde ich aber noch lange nicht einen Neonazi.
Haben Sie auch einen Grill im Garten, Herr Blome?
Ist ja, so? Na klar habe ich einen Grill im Garten.
Herr Blome hat einen Grill im Garten. Achtung, Achtung, Herr Blome hat einen Grill im Garten.
Und der steht, wenn Sie rauskommen, rechts.
Klima,
wir stellen ihn, wir rauskommen nach links jetzt, okay.
Ich werde sofort eine Kompanie Klimakleber abordern, vor Ihrem Haus sich festzukleben.
Jetzt noch einmal Sekunde ernst. Oh ja, als verkehrsberuhigte Zone, dann wäre das Haus mehr wert. Das wäre toll. Ich würde es begrüßen. Yeah. Stopp. Kulturkampf. Sie haben völlig recht. Das haben die geschafft, nicht mehr über Renten reden zu müssen und die Konzepte, die sie nicht haben. Über Arbeitslosigkeit, über Migration haben sie bestimmt noch geredet. Aber über ganz Klimaschutz, Außenpolitik, über den eigenen ziemlich direkten Draht von Herrn Kreml in den Kickel, von Herrn Kickel in den Kreml, Entschuldigung.
Das war jetzt auch ein Freudscher, echt ekliger Versprecher, das wissen Sie. Das ist echt, ich weiß nicht.
So, also,
Regie, können wir das rausnehmen?
Nein, das können Sie alles senden. Ja. Über diesen Kulturkampf hätten die anderen nicht, über Kickels Kulturkampf hätten die anderen nicht wirklich reden sollen, sondern über die harten Themen, über die Leute in ihrem Portemonnaie, in ihrem Lebenswandel ökonomisch und sozial betreffen. Und das ist alles unterblieben. Man hat sich das aufzwingen lassen. Und das ist eine Gefahr, finde ich, exakt auch für die deutschen Wahlkämpfe, dass wir uns an dieser kulturkämpferischen Oberfläche bewegen.
Ja.
Und zwar beiderseits. Das ist nicht allein die AfD schuld. Ja. Die Grünen und manche Linke, viele Linke machen da auch mit. Und das Natürlich. Ist der falsche Kulturkampf.
Ja, aber es ist so wie Frau Harris in Amerika verloren hat.
Ich war jetzt kurz davor, eine ganz geniale Werbeeinblendung für mein tolles Buch zu machen. Weil das ist die These. Diese Leute führen den falschen Kulturkampf. Wenn schon Kulturkampf, dann bitte richtig. Aber über soziale, ökonomische Gerechtigkeitsfragen, die wirklich im Portemonnaie und im Lebensalter der Menschen ankommen. Von Rente bis, nicht wahr?
Wollten Sie jetzt nicht noch was sagen?
Nein, ich muss ja diese Werbeeinblendung jetzt über die nächsten, Podcasts strecken, weil das Buch ja erst Ende Januar erscheint. Also genau genommen, wenn Sie mich jetzt so danach fragen, Augstein, dann natürlich am 22. Januar.
Okay, erscheint Ihr Buch, über das wir hier auch noch ausführlich reden werden, dem ich ganz, ganz viel Glück wünsche bei allen Leserinnen und Lesern und bei den Buchhandlungen. Ich wollte ganz kurz inhaltlich noch etwas anderes sagen. Mit diesem falschen Wahlkampf hat Frau Harris in Amerika die Präsidentschaftswahlen verloren, weil sie immer nur gesagt hat, Donald Trump ist eine Gefahr für die Demokratie. Ja. Er macht die Demokratie kaputt, um Gottes Willen. Die Demokratie geht kaputt. Und dann hat sich herausgestellt, das interessiert die Leute so gar nicht, weil es einfach abstrakter Quark ist. Sie hätte mal lieber sagen sollen, Leute, ihr werdet alle arbeitslos, die Inflation wird praktisch so und so steigen, keine Ahnung so. Und gegen die AfD zu kämpfen, immer zu sagen, ihr seid Nazis, ist totaler Quatsch. Es interessiert niemanden, weil es sind nur Wortwolken. Was man sagen sollte, die AfD will übrigens aus dem Euro austreten und dann werdet ihr alle arbeitslos und dann gehen hier die Lichter aus. So müsste man Wahlkampf gegen die AfD machen.
Man sieht, dass Sie das Programm nicht gelesen haben, denn da sind noch viel krassere Sachen drin. Also wenn Sie jetzt
noch krasser als aus dem Euro auszutreten.
Ja, weil viele glauben werden, ach, das machen die eh nicht. Ich kann die wählen und bleib trotzdem im Euro. Aber es sind noch viele Dinge, viel konkretere, viel anfassbarere, praktischere und tatsächlich auch umsetzbare Dinge drin in dem Programm. Was ich jetzt zum Beispiel gelesen habe, ich habe das FPÖ-Programm nicht gelesen, dafür habe ich mir das AfD-Programm gegeben, hat auch schon gelangt. Zum Beispiel drastische Kürzung beim Arbeitslosengeld. Also bis Sie überhaupt 6 Monate kriegen, müssen Sie länger gearbeitet haben. Und damit Sie ein Jahr kriegen, müssen Sie 15 Jahre lang beschäftigt gewesen sein. Das ist aber kaum einer. Bis sie 2 Jahre kriegen, müssen sie bei der AfD 39 Beschäftigungsjahre auf der Uhr haben. Im geltenden Recht sind es 4 Jahre. Also sie schicken die Leute, die AfD will die Leute, die Arbeitslosen, viel schneller ins Bürgergeld schicken. Ja, und zwar über die Abbruchkante millionenweise. Das könnte man mal sagen. Oder mein absoluter Funfact, Lieblingsfunfact aus dem AfD-Programm. Die AfD möchte die Abtreibungszahl reduzieren. Das kann man ja wollen. Die AfD möchte dazu, dass jeder Frau, die in die Konfliktberatung geht, weil sie abtreiben möchte, dann Bilder von ihrem, Ultraschallbilder von ihrem werdenden Kind gezeigt werden. Jetzt dürfen Sie mal raten, warum.
Boah, nee, Blume, lass mal, das will ich gar nicht. Wissen Sie, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt mal schön nach Hause und dann öffne ich eine schöne Flasche Bordeaux. Das Wetter hier ist so beschissen. Das Einzige, was da noch hilft, ist ein guter, gepflegter Rotwein. Jawohl, so viel zum Dry January. Tschüss.
Es ist sowieso kein Dry January, weil es draußen regnet.
Tada.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.